Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Raus aus der Krise, rein in deine Kraft. Mein Name ist Martina Hübschen und ich begleite Menschen in der Lebensmitte auf ihrem Weg des Umbruchs und der Neuorientierung. Ich bin systemischer Coach für Potenzialentfaltung und mehr Selbstwert, Karrierecoach, Seminarleiterin und PR-Beraterin. Du befindest dich in einer Krise? Du möchtest einen Weg daraus finden, mehr Selbstwert erfahren, eine neue Perspektive sehen und wieder Mut schöpfen und in deine Kraft gelangen? Dann bietet dir mein Podcast Impulse, wie du das erreichen kannst und spannende Interviews mit Menschen, die ihren Weg gegangen sind, gegen eigene Widerstände oder gegen die des Umfelds. In der heutigen Episode geht es um den Umgang mit Krisensituationen. Dafür blicke ich auf die Lebensgeschichte meiner geliebten Oma, die stolze 104 Jahre alt wurde, und teile mit dir die 7 Weisheiten, die ihr durch schwierige Zeiten wie Krieg, Entbehrungen und andere Schicksalsschläge geholfen haben, wieder das Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse. Unsere Welt war seit rund 80 Jahren nicht mehr in einer solch schwierigen, viele Existenzen bedrohenden Krisensituation. Viele von uns waren eh schon emotional von der Corona-Zeit der letzten 2 Jahre angeschlagen und gebeutelt, haben vielleicht gerade angefangen, den Krisenmodus ein Stück weit zu verlassen und wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Andere kämpfen immer noch mit um ihre Existenz und sind im Ausnahmezustand, der sie emotional stark belastet und ihre Lebensfreude oft deutlich einschränkt. Kommt dir, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, die eine oder andere Gefühlslage vielleicht vertraut vor? Dann bist du nicht die Einzige da draußen. Es gibt vielen so, mit denen man sich zurzeit unterhält. Viele stecken in dieser Situation. Das verbindet uns. Also auf der einen Seite haben wir die letzten 2 Jahre von Corona-Pandemie geglaubt, überstanden zu haben und raus aus der Krise zu sein. Und genau zu diesem Zeitpunkt setzt dieser Krieg zwischen der Ukraine und Russland ein und hält Europa und die ganze Welt in Atem. Solch ein Krieg verbreitet Ungewissheiten, Angst und lässt viele Fragen offen. Was passiert gerade mit unserer Gesellschaft? Wie wird es weitergehen? Wie wird überhaupt die Zukunft sein für uns? Dazu kommen dann noch die negativen Schlagzeilen, die das nicht unbedingt besser machen, dass zum Beispiel altbekannte Traditionsunternehmen wie der Schuhhersteller Götz oder Hake Insolvenz anmelden müssen. Bei den ersten Bäckereien geht das Licht aus aufgrund der Energiekrise. Sie können sich das nicht mehr leisten, diese Energiepreise zu bezahlen und alle anderen Kosten, die sie eh schon haben, die immer weiter steigen. Aufgrund der Inflation steigen halt auch die Lebenshaltungskosten und auch das, was halt Betriebe leisten müssen. Ganz abgesehen davon sind zigtausend Arbeitsplätze bedroht und weitere werden folgen, also an Insolvenzen und Bedrohungen für den Arbeitsplatz bei großen wie bei kleinen Unternehmen und wie bei Betrieben wie eben diesen Einzelhändlern. Einige Mittelständler, hörte ich heute, wandern bereits ins Ausland ab. Manche haben es eh schon getan, schon mit der Corona-Zeit. Die Frage bleibt natürlich, ob es dort besser ist, was jetzt wiederum vom Land abhängt, wo man hingeht. Ich würde sagen, das kann halt nicht die Lösung sein. Wenn man gerne hier lebt, kann das nicht die Lösung sein, oder? Verzweifelst du auch angesichts der jetzt explodierenden Energiepreise und weiter extrem nach oben geschnellten Lebensmittelkosten einerseits und der zusätzlich wachsenden Unsicherheit, ob dein Arbeitsplatz in einigen Monaten in der Form überhaupt noch vorhanden ist oder sich nicht komplett gewandelt hat? Stellst du dir auch die Frage, wie soll ich mir mein Leben noch leisten können? Und was ist eigentlich noch wirklich sicher hier? Das hat mich dazu veranlasst, einen Blick zurückzuwerfen oder einen Blick genau genommen auf ältere Menschen zu werfen, die Kriege und Wirtschaftskrisen im letzten Jahrhundert noch am eigenen Leibe erlebt haben, um halt damit zu schauen, wie die auf die jetzige Situation und Lage schauen würden. Leider kann ich meine Großmutter Maria nicht mehr interviewen, sie lebt nicht mehr. Sie ist Anfang 2020, kurz vor Ausbruch oder mit Ausbruch der Corona-Pandemie, verstorben. Im stolzen Alter von 104 Jahren. Aber genau an dieser Stelle möchte ich gerne euch oder dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, mehr von ihr berichten. Und bist du bereit, diese historische wie biografische Reise durch das letzte Jahrhundert mit mir zu machen? Ich würde mich freuen. Meine Oma erblickt am 29. Juni 1914 als eines von 3 Kindern das Licht der Welt, mitten während der Erste Weltkrieg tobte. Wir können uns das heute hier so nicht vorstellen. Wir haben keinen Krieg erlebt. Ich bin fast 50 Jahre alt. Ich habe keinen Krieg erlebt. Damals endete das mit der Niederlage des Deutschen Reiches und forderte unfassbare 10 Millionen Tote. In Zeiten der Weimarer Republik mit der ersten demokratischen Verfassung und die goldenen 20er Jahre, wie es so schön heißt, wir hatten ja auch die Hoffnung, dass wir goldene 20s bekommen, stattdessen haben wir die Corona-Krise bekommen. Damals war es die Zeit des Charleston-Stils und anderer Tanz- und Kleidermoden, die in die Geschichte eingegangen sind. Damals war meine Großmutter noch ein kleines Mädchen. Ihre Mutter starb früh, sie lernte früh mitzuhelfen im Haushalt, auf dem Feld, die hatten eine Art Acker, aber halt auch Anbau, sie lebten eigentlich von dem Gemüse, was sie dort anbauten und sie half dort auch bei der Ernte. Ihr Vater heiratete damals erneut, eine recht strenge Stiefmutter bekam sie, die Helene aus Düsseldorf. Doch es gab auch natürlich schöne Seiten daran, denn ihre Familie war ja vom rheinländischen Schlag. Manche von euch wissen, die schon den einen oder anderen, die eine oder andere Episode von mir gehört haben, dass ich in Köln seit vielen Jahren lebe und seit einigen Jahren in der Nähe von Köln. Und ich habe halt rheinländische Wurzeln, habe ich immer wieder gespürt und habe ich immer gefragt, woher die kommen, woher dieses Gefühl der Verwurzelung und der Sicherheit und die Nähe zu diesem Fleck Erde kommt. Und das kommt wahrscheinlich durch meine Großmutter, da ihre Stiefmutter, wie gesagt, aus der Nähe von Düsseldorf, also damit halt auch aus der Nähe von Köln kommt. Und so habe ich halt auch durch sie und ihre Erzählungen immer wieder auch diese Liebe zum Rhein und damit auch zu dem Land rund um den Rhein bekommen und lebe ja schon seit einigen Jahren hier. Aber nochmal zurück, Fokus auf meine Oma. Als junges Mädchen und Backfisch unternahm sie, wenn ihnen etwas noch freie Zeit blieb, neben der Haus- und Feldarbeit, gerne etwas mit ihren Freundinnen, wie damalige Schwarz-Weiß-Fotos sie beim Spaziergang oder zum Beispiel einer kleinen Radausfahrt zeigen. Automobile, wie es damals noch so schön hieß, gehörten natürlich noch zu den Raritäten und waren Luxus. Das können wir uns heute einfach nicht vorstellen, ja. Also ich setze mich wie selbstverständlich ins Auto, um einkaufen zu gehen, ja. Wenn ich schwere Einkäufe mache, ne, die dann vielleicht schwierig wären, im Bergischen Land ist das mit dem Fahrrad jetzt kein Spaß. Aber das war damals ein absoluter Luxus und eher den Reichen vorbehalten. Überhaupt, ne, meine Oma und auch mein Vater, ne, der ja auch aus der Generation mit 1927 geboren kommt, damals lief man zu Fuß zur Schule, ne, oder zum Einkaufen oder fuhr mit dem Fahrrad dahin. Man bewegte sich mit eigener Muskelkraft und weitestgehend eben ohne Autos, ne, die wir so heute so sehr gewohnt sind, wo ja in den letzten Jahren auch viel Diskussion aufgrund unserer Umwelt zu entstanden sind. 1929 bricht die Weltwirtschaftskrise an, auch in der Geschichte bekannt als Great Depression. Und das Geld ist nicht mehr das Papier wert, auf dem es gedruckt ist. Ja, was für eine Situation. Wir schreiben jetzt das Jahr 1922, also knapp 100 Jahre später, und gut 100 Jahre später, Entschuldigung. Und wir befinden uns eigentlich in einer ähnlichen Situation, ja. Die Inflation ist in vollem Gange, ja. Preise für Lebensmittel steigen seit den letzten Monaten konstant immer weiter. Die Rezession ist seit der Corona-Pandemie schon in Gange und viele Unternehmen kämpfen ja weiter, wieder oder neu ums Überleben oder gehen halt, wenn es leider nicht geklappt hat, für sie insolvent, was dann oft auch tragisch ist. Wenn wir also uns nochmal zurückversetzen, wie es war in den 30er Jahren, vor 100 Jahren. Damals war die Jugend meiner Großmutter überschattet von diesen 30er Jahren, ja, wo eine extrem hohe Arbeitslosigkeit, Armut und Hunger der Menschen aufkam. Und genau in dieser Situation kommt jemand wie Hitler, ein Diktator, an die Macht. Es beginnt diese schreckliche Zeit des Nationalsozialismus und der Diktatur. Der nächste schwere Krieg beginnt. Meine Oma hat ja schon den Ersten Weltkrieg, zumindest die Ausläufe als Baby mitbekommen. Und als jetzt ja Jugendliche hat sie diesen Zweiten Weltkrieg quasi miterlebt. Da war sie schon eine junge Frau und dann lernte sie ihren Mann kennen. Der musste zeitweise auch im Krieg dienen und dann war meine Oma auf sich gestellt, ja. Kann man sich heute auch schwer vorstellen, ne? Also diejenigen unter euch, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die einen Partner haben, auch ich bin in einer Beziehung, was wäre das, ja, auch wenn wir heute ein anderes Rollenverständnis haben, aber was ist das für eine Situation, alleine zu sein? Und dann bringt sie genau in dieser schweren Zeit ihre erste Tochter Monika, das erste von vier Kindern, zur Welt. 1945 endet der Zweite Weltkrieg. Deutschland muss kapitulieren. Insgesamt gibt es unglaubliche 55 Millionen Tote weltweit zu beklagen. In Deutschland leben gut 80 Millionen, 83, 85 Millionen Einwohner, ja. Also es ist so, als wenn zwei Drittel von Deutschland mal gerade so von der Landkarte wegradiert worden wären, ja. Was ist das für eine grausame Bilanz? Und auch ihre Familie erlitt einen schweren Verlust. Ihr geliebter jüngerer Bruder Josef ist damals gefallen und eines von den Opfern gewesen. Das macht was mit dir, wenn ein Bruder stirbt. Ich weiß es leider aus eigener Erfahrung, auch wenn ich damals, als mein Bruder gestorben ist, noch ein Baby oder ein Kind war. Wieder zurück zu meiner Oma. Die Zeit nach 1945 ist geprägt vom Aufbruch. Deutschland bekommt eine neue Verfassung, eine neue Währung. Mit Konrad Adenauer brechen auch politisch neue und bessere Zeiten in Deutschland an einerseits. Leider bringt diese Zeit auch den Kalten Krieg zwischen Ost und West, der Sowjetunion und den USA hervor. Meine Oma erlebt, wie Deutschland geteilt wird 1949 und erst 50 Jahre später, also ein halbes Jahrhundert später, kommt es erst dazu, dass Osten und Westen des Landes wieder vereint sind, 1989. Ich spreche diese Episode ein. Es ist heute der 3.10., also es ist der 3. Oktober, der Tag, den wir als Tag der deutschen Einheit feiern. Ja, an diesem Tag ist Deutschland wieder zusammengekommen, vor, ja, 89 bis jetzt, also vor einigen Jahren, ja. 1950 kommt die zweite Tochter meiner Großmutter zur Welt. Zwei Jahre später ihr Sohn, der Hermann Josef. Und es ist vor allem die Zeit des Wirtschaftswunders, ja. Die Industrie wächst. Produkte wie der VW Käfer stehen für deutsche Qualität. Made in Germany wird zu einem Gütesiegel und dem Exportschlager auf der Welt. Die deutsche Hausfrau, auch meine Großmutter, freute sich über Waschmaschine, Kühlschrank und Co. Also diese technischen Errungenschaften, die sind eigentlich mit diesem Wirtschaftswunder so verknüpft bei uns. Diese Dinge sind uns bis heute so treu geblieben und begleiten uns so treu im Alltag, ja. In der jetzigen Zeit, ja, also heutzutage, könnte sich ja angesichts der Situation, ne, der steigenden Energiepreise und vor allen Dingen auch vielleicht der ausbleibenden Energiezufuhr, könnte es vielleicht sich wohl wieder wandeln, dass gegebenenfalls Strom wieder Luxus ist. Was machen wir, wenn nicht ausreichend Strom vorhanden ist und wir diese Geräte nicht betreiben können? Können wir auch ohne leben? Wie in der Zeit vor diesen Erfindungen? Du, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, weißt, dass es auch vorher anders ging. Die Frage ist, will man das? Will man dahin zurückkehren? Könnte man ja auch gleich in die Steinzeit gehen. Ne? Ist ja nicht jetzt gerade das Ziel, dass wir in die Steinzeit zurück wollen, oder? Als meine Großmutter 40 Jahre alt ist, bekommt sie ihren jüngsten Sohn Robert, 1955. Meine Oma entsprach genau dem Frauen- und Familienbild der Adenauer Regierung, die eine Berufstätigkeit von Frauen nach der Eheschließung nicht für gut hieß. Was ist historisch passiert? 1961 wird durch den Mauerbau mitten durch Berlin ein weiteres trauriges Kapitel deutscher Teilungsgeschichte geschrieben. 1973 werde ich als einzige Enkelin geboren und da begann eigentlich so diese innige Beziehung zu meiner Oma, die ein Leben lang ging und auch eigentlich über den Tod hinaus fährt. Ich bin ja so der Meinung, dass Menschen weiterleben, auch wenn ich jetzt katholisch bin, also mit Wiedergeburt ist ja jetzt kein Thema im katholischen Glauben oder im christlichen Glauben, würde ich eher sagen. Aber eine gewisse Seelenverwandtschaft wirkt halt aus meiner Sicht über den Tod hinaus. 1989 wird Deutschland wieder zu einem Land. Kurz darauf wird die Sowjetunion aufgelöst und die Globalisierung beginnt. Weites Reisen und der Handel mit fernen Ländern wird immer beliebter und problemfreier möglich. Ja, irgendwie erinnert mich das Thema auch nur, ihr merkt, im Laufe dieser Geschichte, dieser 100 Jahre, kommt immer wieder der Osten aufs Tablett, ja. Irgendwie erinnert mich das gerade, ja. Wir kriegen ja gerade so ein Flashback in der Zeitgeschichte. Gerade spielt ja Russland, ne, und die Ukraine eine sehr große Rolle in unseren Nachrichten, aber auch in unserem Bewusstsein. Was will uns das sagen, ja? 1995 stirbt ihr Mann, ne? Den hat sie damals viele Jahre gepflegt. Das war auch eine Phase, eine Zeit in ihrem Leben, wo sie viele Einschränkungen hatte, nur weil sie natürlich weniger das Haus verlassen hatte, musste ja auch auf ihn aufpassen. Pflegedienst, so wie heute, war es damals so nicht in diesem Rhythmus, gab es so nicht. Aber mit seinem Tod ging natürlich auch dieses Kapitel zu Ende. Was ist jetzt hier noch so wichtig daran? Ne? Wann immer es in dem Leben meiner Großmutter schwierig wurde, in ihrer Kindheit, in der Jugend, im Krieg, in wachgelegenen Nächten, in Lebensabschnitten der Trauer, als zum Beispiel mein Bruder und ihr erster Enkel sehr früh im Alter von 5 Jahren verstarb, meine Oma betete immer zu Gott, die ging immer in sich hinein und bat um Beistand. Und suchte da immer so, hatte da ihren Fels von Zuspruch, Trost und Beistand. Das war das Fundament ihres Glaubens, was sie eigentlich durch ihr Leben hindurch immer durchgetragen hat, auch irgendwo. Ja, wie soll ich sagen? Ich muss wirklich sagen, ich habe unglaublich viel von ihr lernen dürfen, ja. Und ich denke irgendwie zur Zeit, was unsere aktuelle Situation angeht, dass da so einiges ist, was für uns in dieser jetzigen Zeit vielleicht durchaus sehr interessant, wenn nicht sogar noch sehr spannend werden könnte. Ja, das ist der Grund, warum ich diese Episode zu diesem Thema aufnehmen wollte. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle mit dir, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, 7 Erkenntnisse oder sagen wir mal eher Weisheiten von dieser lieben Oma mit dir teilen. Was nicht heißt, dass natürlich nicht andere Menschen aus dieser Zeitepoche Ähnliches durchgemacht haben. Ja, ich finde, meine Oma steht für viele stellvertretend oder ne, für einige, die sich hier wiedererkennen. Wenn du magst, frage gerne deine Großeltern, wie sie, ne, wenn sie in einem ähnlichen Alter sind, wenn sie vielleicht auch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Manche unserer Eltern haben ja den Zweiten Weltkrieg am Rande erlebt. Oder halt eben, frage gerne deine Großeltern. Wie ist diese Zeit für sie gewesen, ja? Und wie sind sie damit umgegangen? Frag die Menschen, solange sie leben, ja. Es ist ein wertvoller Einblick, den du danach nicht mehr bekommen kannst. Also egal wie hart die Zeiten waren, es kam immer oder es kommt eigentlich immer auf deine innere Einstellung an. Ich habe meine Oma immer als einen sehr zufriedenen Menschen erlebt, einen ausgeglichenen Menschen. Trotz extrem harter Zeiten ist sie nie bitter geworden, ja. Also man hätte auch durchaus bitter werden können, also viele Details und bei vielen Nuancen, auch in manchen Schicksalsschlägen. Du kannst daran zerbrechen, ja, du kannst damit vor die Hunde gehen. Aber sie hat irgendwie gelernt, damit umzugehen und diesen inneren Felsen der Zuversicht für sich zu finden und strahlte das, seitdem ich sie eigentlich kenne, immer aus, diese tiefe innere Ruhe und diese Zufriedenheit. Daher, die erste Weisheit, die ich hier mitgeben möchte, ist immer dieses, ihr Credo war immer, auf das zu blicken, was man hat, was einen innerlich erfüllt und zufrieden macht. Und damit war definitiv nie das Materielle gemeint, ja. Also bitte jetzt nicht verwechseln mit Besitz für mein Geld, ne, tolles Auto, ne, schicke Hütte, ne, ihr wisst, was ich meine, ne. Sondern froh zu sein über die Menschen, die einen umgeben und die einem wichtig sind. Sei es Familie, sei es Nachbarn, Freunde, Bekannte. Die familiäre Nähe und Harmonie lag meiner Großmutter extrem stark am Herzen. Sie kümmerte sich, sie vermittelte, wenn es mal zu Streitigkeiten oder Missverständnissen kam und versuchte immer, soweit es ihr gelang, es gelang ihr sehr, sehr oft, Frieden herzustellen und im Frieden zu agieren und sich im Wohle von Mitmenschlichkeit und zum Wohle der Familie, aber auch mit anderen Menschen einzusetzen. Die zweite Weisheit. Eine innere Haltung von tiefer Zufriedenheit und Bescheidenheit zu entdecken. Meine Oma strahlte das immer aus. Und zwar diese Zufriedenheit mit einem sehr einfachen Leben. Ohne große Luxusgüter, wie weite Urlaubsreisen, teure Kleidung, Parfums, Taschen, Möbel. Ja, der Konsum ist ja da draußen. Ich möchte jetzt nicht den Anbieter nennen, ne, wo wir in letzter Zeit viel online bestellen oder viele Menschen online bestellen, auch durch Corona bedingt. Beginnt mit A. Aber ist das nicht unglaublich, ja, wenn ich gerade hier nochmal drüber nachdenke? brauchen wir das alles wirklich? Meine Oma brauchte keine materiellen Güter, um glücklich zu sein, sondern die ist immer auf ihr Innerstes als reichsten Schatz zurückgegangen. Und das war dieses klare Mindset, diese klare Haltung von tiefer Zufriedenheit mit ihrem Leben, die sich wie so ein roter Faden durch ihr ganzes Leben durchgezogen hat und sie nie in Versuchung gebracht hat, ne, materielle Güter zu brauchen. Das gab der einfach nichts. Und ich muss wirklich sagen, das habe ich echt sehr bewundert. Also ich kann mich davon nicht ganz frei machen. Es gibt auch ein, zwei Sachen, die ich toll finde, ne? Wegzufahren, ja, mal was anderes zu sehen, ans Meer zu fahren. Es gibt dann schon ein, zwei Sachen, wo man Geld ausgibt. Aber ich würde sagen, vom Grundsatz her, größerer Luxus bin ich eigentlich auch nicht so, dass ich großen Luxus brauche, wenn ich jetzt so darüber spreche. Wie sieht's bei dir aus, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer? Brauchst du den Luxus wirklich, um innerlich glücklich zu sein? Was gibt dir wirklich was im Leben? Das ist hier die entscheidende Frage, ja? Was passiert eigentlich, wenn wir bescheiden sind, uns nicht wieder das neue iPhone oder irgendwas Neues, was wir gerne haben wollen, also was uns natürlich, ich sag mal, der Konsum uns auch irgendwie mitgibt, dass wir das haben wollen, ne? Das ist echt eine gute Frage, sich die auch nochmal zu stellen. Weniger ist mehr, könnte man auch sagen. Einfach mal drüber nachdenken. Könnte helfen, ja. Die dritte Weisheit. Genügsam, nachhaltig und gesund zu leben und glücklich dabei zu sein. Was heißt das jetzt, ne? Genügsam, nachhaltig ist jetzt heutzutage in aller Munde, ja. Gesund zu leben ist auch in aller Munde. Frage ist jetzt, was man versteht man wirklich drunter? Uns wird ja gerade gesagt, dass wir mit wenig Temperatur duschen gehen könnten und bei einer gewissen Raumtemperatur auch agieren können. Mag jeder sich seine eigene Meinung zu bilden, ja. Meine Oma brauchte wenig Strom, außer zum Kochen mittags. Sie heizte die Wohnung immer nur auf 18, 19 Grad. Und erst wenn Besuch da war, drehte die kurz vorher die Heizung etwas höher nach Bedarf. Die sparte, wo sie konnte, ja. Also ging es natürlich auch ums Geld. Ne? Damals war noch nicht so der Umweltgedanke oft im Fokus, ne? Als die in diesem Alter waren, wo sie in diesem Mehrfamilienhaus wohnte. Also als Familie wohnte und später dann alleine wohnte. Aber das ist wirklich, wie soll ich sagen, ne? Für die Oma war wichtig, dass man halt nichts verschwendet, ja. Die lebte schon sehr lean, ne? Also lean, wer den Begriff vielleicht nicht kennt, also schlank, wenig Ressourcen verschwenden ist damit gemeint. Und die lebte echt so, ja. Und heute würde man sagen, natürlich auch nachhaltig, ne? Wenn du jetzt nicht ohne Ende die Wohnung aufheizt, ne? Nur damit du dabei kuscheligen 22 Grad ohne Decke, ohne Wohnzimmerdecke zum Beispiel sitzen kannst auf der Couch. Ne? Die verwendete Fließwasser aus dem Waschbecken im Bad konsequent wieder, sei es als Wasser für die Klospülung, ne? Das wurde dann hinterher gekippt, oder wenn es noch sauber war, also noch keine Seife, kein Seifenschaum, damals benutzte man ja eher Hartseifen, ne? Und nicht diesen Schaum. Also wenn es noch sauberes Wasser war, dann wurde das für das Bewässern der Blume in der Wohnung verwendet, ja. Also nicht einfach weggekippt. Die dachte über fast alles nach, wie man noch irgendwas weiterverwenden kann, ja. Ausgediente Kleidung, ja, die wurde dann umgenäht und dann machte die dann Putzlappen draus, aus dem alten T-Shirt zum Beispiel. Oder aus dem alten Hemd, ne. Dann flickte die Kleidung immer wieder aus. Nur solange man noch anständig gekleidet war, oder es die Strumpfhose betraf, die man unter dem Rock, ne, der Zeit, aus der sie kommt, waren ja eher Röcke und Kleider noch gang und gäbe. Es war ihnen wichtig, dass man natürlich adrett und anständig und ordentlich gekleidet war, ohne irgendwie wieder eitle Gockel daherzukommen. Aber wenn das gegeben war, hatte meine Oma damit kein Problem, dass da was geflickt war. Und heute, wie ist das heute, ja? Wie gut gehen wir mit Ressourcen um, mit Kleidung, mit der Wiederverwendung von Kleidung? Verwenden wir die wieder oder geben wir die in die Kleiderkammer und hoffen darauf, dass die wiederverwenden? Also sie hat das irgendwie schon alles so praktiziert und in der jetzigen Zeit denke ich oft an ihre, an diese Beispiele, wo ich dann manchmal so denke, ja, du könntest ja eigentlich aus der Jeans, ne, auch wenn die jetzt zu weit ist oder zu eng ist, was auch immer, könntest du ja vielleicht aus dem Stoff was machen, ne? Aber ich bin natürlich nicht, ich bin jetzt irgendwie nicht so näherisch begabt, also als Näherin begabt. Aber liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, vielleicht bist du das, vielleicht bist du begabt und kannst aus diesen Teilen was Tolles machen. Also es würde ja nicht nur Geld sparen, sondern es tut was auch damit, mit einem, wenn man etwas selbst und nachhaltig produziert, ja. Das ist ja auch eine kreative Aktion. Für meine Oma war es, glaube ich, beides. Also sowohl, ne, dass sie damit Neues zu kaufen sparen konnte, also sprich Geld sparen konnte, ne, aber auch den ganzen Hype dann, ne, ins Kaufhaus zu laufen, sich das zu kaufen. Damals war noch nichts mit Online-Shopping. Das hat die sich gespart, ja. Und stattdessen hat die eher ihre Zeit weiter damit darauf verwendet, auch gesund zu leben oder beziehungsweise, ne, das hatte auch damals ja natürlich viel mit den Kostengründen zu tun. Meine Oma, wie viele in ihrer Generation, aß wenig Fleisch, ne? Fleisch galt als teuer, als kostbar. Und man schlachtet jetzt sich einfach mal so auch ein Tier. Also es hat schon auch diesen Tierschutzgedanken, nicht direkt, so wurde es nicht genannt früher, aber schon auch so diesen Nachhaltigkeitsgedanken, wie gehe ich mit Tieren und so weiter um, ne? Und außerdem hat die ganz viel Gemüse und Salate und Obst gegessen. Aber jetzt nicht denken, ne, Wochenmarkt einkaufen gehen oder ins in die sämtlichen Supermarktketten einkaufen gehen. Nee, also das war nicht. Die hatte einen eigenen Nutzgarten, da wurde das angebaut. Ja, da wurden die Himbeeren angebaut, Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren. Sie hat den Salatbeet, ne, was sie auch akribisch gepflegt hat. Da muss man immer aufpassen, dass die Schnecken her nicht den Salat gefressen haben. Da hat sie dann auch immer schöne Tricks gehabt, wie man das alles hinbekommt, dass der Salat auch weiter schön wuchs. Dann ein paar Kräuter, Schnittlauch, Petersilie. Dann hatte sie so eine Rabatte mit Sträuchern, Stachelbeeren, bis hin zu Bäumen. Es gab einen Mirabellenbaum im Garten meiner Großeltern, einen Zwetschgenbaum und dann hat sie Tomaten angebaut und Stangenbohnen. Habe ich jetzt was vergessen? Aber es ist bestimmt noch deutlich mehr, ja. Man sieht man schon, einen Apfelbaum noch. Ja, und dann hat die Mirabellen oder Zwetschgen im Garten als Einmachobst, die hat eigentlich alles eingeweckt. Oder es wurde zu Marmeladen verarbeitet. Ne, gerade aus den Johannisbeeren und Himbeeren hat sie tolle Marmeladen kreiert, die sie für den Eigenbedarf, aber auch in der ganzen Familie verschenkt hat. Ne, wir haben uns dann immer darüber freuen dürfen, dass wir Biomarmelade quasi essen konnten und nicht irgendwas Verzuckertes aus dem Supermarkt. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber bis zum heutigen Tag schmeckt mir viele Marmeladen überhaupt nicht. Ich esse auch nur noch ganz wenig. Aber das Tolle war, die hat das alles ohne Zusätze produziert. Da kam natürlich ein bisschen Gelierzucker rein, aber das war es dann auch schon. Aber nichts jetzt hier mit irgendwelchen chemischen oder Farbzusätzen, sonstigen Tralala. Das war sonst ein reines Naturprodukt. Ja, heute würde man für diese Bioprodukte richtig tief in die Tasche wieder greifen müssen, ja. Und am faszinierendsten fand ich eigentlich, dass die ihre eigene Arnika-Heilsalbe hergestellt hat. Also die hatte so ein paar Arnika-Pflanzen im Garten und mit den Blüten kannst du, mit den Ringelblumenblüten, also Ringelblumensalbe war das genau genommen, heute würde man Arnika, ich glaube, das ist eine Art verwandte Pflanze, hat sie daraus tolle Salben hergestellt. Das Rezept habe ich, glaube ich, auch oben noch. Und das Tolle ist, wenn du halt eine Wunde hattest, nur so ähnlich wie bei Zinksalben, ne, das hilft beim Heilprozess, bei juckenden Hautstellen, gerade bei den Zivilisationskrankheiten, die wir in den letzten Jahren haben, oder halt auch bei Mückenstichen, ne, auch bei solchen Sachen hat das geholfen. Meine Oma hatte eine sehr helle und empfindliche Haut und für die war diese Salbe halt auch in der eigenen Anwendung sehr wichtig. Wenn die im Garten mal gestochen worden ist, kam immer das Sälbchen drauf, ja. Also sie kannte sämtliche Haus- und Heilmittel aus der Natur und hat auch gerne ihren Rat dazu gegeben. Das füllte sie unglaublich aus und das war eine richtig wichtige Säule in ihrem Leben. Ja, zur vierten Säule, also zur vierten Weisheit vielmehr. das war dieses Thema Dankbarkeit. Sie war immer dankbar gewesen, gesund, also weitestgehend gesund zu sein, viele, viele Jahre lang. Ne? So bis in die 80er Jahre, dann kam der erste Oberschenkel-Halsbruch und da ging das so los, ne, dass sie halt auch nicht mehr so gut laufen konnte. Ne? Aber bis dahin, trotz ihrer Osteoporose, ne, in Kriegszeiten hat man wenig Vitamin C zu sich genommen, trotz dieser Knochengeschichte war sie weitestgehend gesund, viele Jahre lang. Und dafür war meine Großmutter immer sehr dankbar. Zusätzlich hat sie natürlich auch selber was dafür getan. Das ist ja auch etwas, was wir tun können. Ja, wir können uns gesund ernähren. Wir können uns draußen bewegen. Sich draußen zu bewegen, spazieren zu gehen, wandern zu gehen, joggen zu gehen, kostet zum Beispiel überhaupt keine müde Mark. Ja, Fitnessstudio muss gar nicht sein. Dann hat sie sich natürlich gerade durch Gartenarbeit unglaublich viel bewegt. Also im Garten anzubauen, zu ernten, immer zu gucken, dass alles, dass nichts angefressen wird von irgendwelchen Schädlingen und das alles, und alles im Blick zu halten, das kostet halt, da geht Zeit drauf, da geht Energie drauf. Und dann hat sie mit diesen frischen Zutaten immer wieder auch gekocht und sie war dankbar, so leben zu können. Ne? Und dann war sie natürlich auch dankbar, überhaupt zu leben. Da sie ja am eigenen Leib, sie hat ja mitbekommen, dass ihr Bruder verstorben ist, ne, da war sie ja noch ein Kind. Das war für sie ja schon halt, sie hat ja schon gesehen, wie viele Menschen von dieser Welt gehen, durch den Krieg damals, durch irgendwelche Krankheiten, die noch nicht so gut behandelt werden können wie heutzutage, oder leider halt auch Schicksalsschläge. Und dabei bezog sie eigentlich auch Gesundheit immer auch auf diese innere, seelische und auch auf die körperliche Gesundheit. Was gerade jetzt bezüglich der seelischen Gesundheit schon zur nächsten Weisheit eigentlich führt. Also ihr war ganz wichtig, immer im Vertrauen zu bleiben. Also liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, wo kannst du im Vertrauen bleiben? Oder besser gesagt, besser gefragt, wie kannst du gut im Vertrauen bleiben in schwierigen Zeiten, in Krisensituationen? Was hilft dir? Wer hilft dir? Vielleicht ein Glaube? Das muss ja nicht der Glaube an Gott sein. Ja, bei meiner Großmutter und mir ist es schon der Glaube an Gott. Aber es kann auch nur der Buddhismus sein. Es kann auch der Glaube an eine andere Religion sein, an das Universum sein, an die Zukunft sein. Das mag jeder für sich selbst entscheiden, ne? Aber vor allem im Vertrauen zu bleiben und auf etwas zu bauen, dass, wie sie so schön immer sagte, dass von irgendwo ein Lichtlein herkommen werde, dass uns auch in den schlimmsten Zeiten voller Entbehrung, Unsicherheit und Angst Hoffnung gibt und uns durch diese Phasen hindurch leuchtet und auch hindurch trägt. Ihr Glaube an Gott hat sie davor bewahrt, zu verzweifeln oder gar aufzugeben. Wenn meine Großmutter nicht mehr weiter wusste, weiß ich von ihr, sie hat stundenlang gebetet für die Menschen, die ihr wichtig waren, für die Menschen, die leiden, für Familienangehörige, für deren Sorgen, dass ihre Last leichter werden möge, ja. Und egal, wo sie sich befunden hat oder welche Zeit es gerade war, ne, wenn sie im Garten war oder wenn sie nachts mal wach lag, wenn sie wach wurde, nicht mehr einschlafen konnte, dann hat meine Großmutter gebetet, zu Gott gebetet und mit ihm im Dialog nur ihre Sorgen ihm anvertraut und um Beistand und um Hilfe gebeten. Heute hören wir, nur vielleicht du auch, liebe Zuhörer, gerne mal einen Podcast oder meditieren, wenn wir nicht weiter wissen. Zumindest ist das etwas, was helfen kann, ja. Also das findet jeder ja für sich selbst, ne? Dass jeder für sich selbst ein tolles Ritual, ein gutes Ritual findet, das einem Kraft gibt, mit schwierigen Situationen umzugehen, um eben halt neue Energie und vor allen Dingen halt auch neue Hoffnung zu schöpfen, ja. Also tue wirklich etwas, was dir hilft, im Vertrauen zu bleiben, ja. Den Blick auf das zu richten, was dir Vertrauen schenkt und Zuversicht schenkt. Ich weiß, das ist nicht immer einfach, ja. Ich mag das auch nicht so dahin sagen, sondern das ist ja ein längerer Prozess und ich glaube auch keine Nummer von heute auf morgen, sondern es ist etwas, was man über die Jahre entwickelt. Im Vertrauen zu bleiben heißt bestimmt auch, im Dialog mit engen Menschen zu sein, ja, sich austauschen zu können, Gehör zu bekommen, ja. Die sechste Weisheit. Ja, das ist die Güte. Ne? Meine Oma war eine sehr gütige Frau. Nie nachtragend, hat anderen immer verziehen, hatte immer ein offenes Ohr für ihre Kinder und Enkel und Menschen auf ihrem Lebensweg und deren Sorgen im Leben. Ich habe mich oft gefragt, wie hält das eigentlich ein Mensch aus, ja? Also immer, wenn ich bei der vorbeigefahren bin, ne, weil ich mal auf eine Tasse Tee, ne, und dann auch natürlich auch über Frust oder Jobfrust mit ihr gesprochen habe, heute könnte ich eher zum Glück halt auch über die Joblust sprechen, da ich viele Stellschrauben versucht habe zu ändern, um halt in der Situation zu sein. Aber es ist auch immer ein Prozess. Ja, es gibt immer noch Sachen, die man noch anders, gerne anders machen möchte. Aber wie oft haben da Leute bei ihr am Küchentisch, am Esszimmertisch gesessen und bei einer Tasse Tee ihre Sorgen offengelegt, ja. Und sie wussten alle, sie können darauf vertrauen, dass meine Großmutter mit keinem Menschen darüber spricht. Das war bei der sicher aufgehoben, ja. Das war sicherer aufgehoben, würde ich mal sagen, als im Beichtstuhl, um ehrlich zu sein. Die hat das dann keinem weitergetragen. Und das tat gut, ja. Dass, wenn man sich was von der Seele reden kann, tut das ja auch gut, dass einem jemand dazuhört, ja. Wo gibt's in deinem Leben jemand, dem du etwas anvertrauen kannst, der dir zuhört, dir zugewandt ist? Wenn es noch keinen Menschen gibt, vielleicht findest du jemand und ich wünsche dir jemand, zu dem du gehen kannst. Und liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, du weißt immer, wenn etwas ist, was dich bewegt und du hast aktuell in der Situation keinen, mit dem du sprechen kannst, du kannst dich immer an mich wenden und ich werde ein offenes Ohr für dich haben. Die siebte Weisheit. Immer großzügig und hilfsbereit war meine Oma gegenüber anderen, ja. Sie hatte selbst eigentlich relativ wenig, aber jetzt kommt's, ne? Sie lebt hier, ne, wie in der Selbstversorgernummer. Aber die beschenkte andere immer mit ihrem Ohr, ihrer Zeit, mit den selbstgemachten Produkten aus dem Garten, ja. Aber es kam noch doller, ja. Sie schenkte ihren Kindern Grundstücke, ja. Also sie half auch finanziell sehr. Zum Beispiel, als die Häuser bauen wollten. Also jedes der Kinder, ich muss mal gerade überlegen, ob das stimmt. Doch, jedes der Kinder hat sich Eigenheime hinstellen können. Und das ist meiner Großmutter zu verdanken. Ja. Die dachte auch immer an ihre Enkel und Urenkel, ja. Also sie war da immer großzügig und hat eigentlich ihr Geld unter ihrer Familie und an Bedürftige sonst auch mit Spenden verteilt. Für sich selbst hat sie so gut wie nichts ausgegeben. Sie hat selten mal sich ein neues Kleidungsstück, da war es aber auch so, dass dann ein besonderer Anlass war oder so, aber ansonsten hat sie sich für sich wenig Geld beansprucht, muss man schon sagen. Und die hatte so einfach ein großes Herz, ja. Wo können wir anderen gegenüber großzügig sein, ja? Wo können wir weniger erwarten und dafür mehr geben? Auch das ist so, was ich in dieser Zeit bemerke, ja. Es macht auch was mit einem, wenn man jemandem zuhört oder wenn man jemand, auch wenn man selber Sorgen hat. Zurzeit hat, glaube ich, fast jeder irgendwelche Sorgen. Aber es macht was mit einem, wenn man auch mal da sich eine Nummer zurücknehmen kann und jemand anderem sein Ohr schenkt oder halt eben jemandem hilft, ja, mal das Getränk bezahlt, der Nachbarin die Einkäufe mitbringt. Also da gibt es schon Situationen, wo mit kleinen Gesten sich schon einiges bewirken lässt, ja, im Miteinander und in der Mitmenschlichkeit, ja. Ja. Warum erzähle ich dir das, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer? Ich glaube wirklich, wir können von Menschen wie eben meiner Großmutter Maria, die Armut erlebt und Kriege überlebt haben, für unser Leben und unsere Situation jetzt und wie wir mit der aktuellen Krise oder den Krisen, die sich jetzt aneinander zu reihen scheinen, umgehen. Es bedarf manchmal einer Rückschau auf vergangene Zeiten, auch um zu sehen, dass Krisen und Kriege in der Geschichte sich oft wiederholen. Und dass nichts auf dieser Welt ohne Grund passiert. Die Frage ist nur, was lernen wir daraus? Welche Veränderungen stehen an? zurzeit hören wir immer nur von sehr negativen Veränderungen, ja. Wir können uns, also ich merke, das ist jetzt auch so ein Thema, wir können uns gerade noch gar nicht vorstellen, was das bedeutet, ja. Was bedeuten diese Krisen für uns als Einzelnen, also in der Folge, in der Konsequenz für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, für uns als Einzelnen, als Gesellschaft und als Weltgemeinschaft? Um es jetzt mal ganz weit zu fassen, ja. Ich wünsche dir trotz dem Sturm da draußen einen starken Funken von Hoffnung, der dich durch diese Zeit trägt, dir Kraft schenkt und dich mehr ins Vertrauen in die Zukunft bringt. An diese Stelle passt das Lieblingszitat meiner Oma: Wenn es nicht mehr weitergeht, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Mögest du getragen von Liebe durch diese Zeit kommen und auch diese Zeit gut überstehen, so wie es ihr auch gelungen ist. Und vielen anderen auch gelungen ist, ja. Und wenn du jemand an deiner Seite möchtest, der dich durch das Tal begleitet, der dir zuhört und dich unterstützt, dann melde dich gern bei mir. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes. Alles Liebe zu dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Deine Martina. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Folge gefallen? Dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung und dein Feedback bei iTunes, Spotify oder dem Kanal, auf dem du diese Episode gehört hast. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast einfach. Mehr erfährst du in den Shownotes.